HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Münchner Philosophin Lisa Herzog. Das Gespräch mit ihr führt Jochen Rack. Lisa Herzog, geboren 1983, ist Professorin für politische Philosophie und Theorie an der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München und hat in diesem Jahr ein Buch mit dem Titel Die Rettung der Arbeit veröffentlicht. Im Untertitel nennen Sie Ihr Buch einen politischen Aufruf. Warum muss denn die Arbeit gerettet werden, wenn wir doch eigentlich uns in einer Situation befinden, wo es so viel Beschäftigte gibt in Deutschland wie nie zuvor und zugleich viele Betriebe geradezu beklagen, dass sie keine Fachkräfte mehr finden?
Ja, wir haben zwar weitgehende Vollbeschäftigung oder annähernde Vollbeschäftigung, aber die Frage ist, was davon ist eigentlich gute Arbeit, was ist reguläre Arbeit, wie wird diese Arbeit bezahlt? Und wir sehen ja, dass durch die digitalen Technologien große Veränderungen auf uns zukommen. Und in so Veränderungssituationen stellt sich immer die Frage, zu wessen Gunsten gestaltet sich die schöne neue Welt, die da entsteht. Und da sehe ich schon großen politischen Handlungsbedarf, damit die Arbeitswelt so gestaltet wird, wie das mit den Prinzipien einer demokratischen Gesellschaft auch in Zukunft vereinbar wäre.
Aber was sind denn die Herausforderungen durch diese neuen Technologien? Denn ich sage mal, technologischer Wandel ist ja nichts Neues, sondern die moderne Industriegesellschaft definiert sich geradezu darüber, dass immer wieder Innovationen entstehen und dadurch sich die Arbeit auch ändert. Woher kommt dieser überhaupt jetzt zurzeit im Umlauf befindliche Alarmismus?
Technologische Änderungen sind normal und sind ja in vieler Hinsicht auch begrüßenswert. Aber die Frage ist, wem kommen sie zugute? Und wir haben im Moment eine relativ hohe soziale Ungleichheit. Und wir haben vor allen Dingen auch einen Arbeitsmarkt, der sich aufspaltet in gute, reguläre Jobs mit vielen Sozialversicherungsleistungen, mit guten Altersleistungen, mit allen möglichen anderen Benefits, die man vielleicht noch von der Firma bekommt. Und aber auch einem, ja, manche würden sagen Prekariat mit Leuten im Niedriglohnsektor, die möglicherweise mehrere Jobs brauchen, um überhaupt zu überleben, die aufstocken müssen mit Hartz IV. Und wir sehen in anderen Ländern, in denen manche technologischen Entwicklungen vielleicht auch schon weiter vorangeschritten sind, dass die derzeitigen technologischen Entwicklungen diese Tendenzen noch weiter verstärken können. Eben dadurch, dass zum Beispiel reguläre Jobs als Taxifahrer dadurch verdrängt werden, dass Leute bei Uber eben nicht angestellt sind, sondern über solche Apps offiziell als Vertragspartner interagieren und dann sehr viele Schutzmechanismen nicht mehr greifen, die bei regulären Arbeitsverhältnissen greifen würden.
Also wenn wir das mal noch etwas genauer ausfalten, was da tatsächlich passiert jetzt auf diesem digitalen Arbeitsmarkt, das sind ja auch so ein paar Begriffe im Umlauf. Da heißt es, the second machine age zum Beispiel ist ein Begriff dafür, die dritte industrielle Revolution, oder manche reden von der Industrie 4.0. Wenn Sie überhaupt mal beschreiben, was sind eigentlich die großen Angriffe auf die Arbeitswelt, die da zu so einem Umbruch führen? Also was ist da anders als an den Robotern, die wir in der Automobilproduktion früher ja auch schon bekommen haben?
Vielleicht ist es gar nicht so anders, sondern es wird einfach noch mehr und es greift in mehr Bereiche ein. Was wir sehen, ist, dass Routinetätigkeiten immer stärker durch Programme, durch Algorithmen, durch Roboter, je nachdem, was es eben ist, ersetzt werden können. Und damit viele Jobs sich verändern, manche vielleicht auch wegfallen. Dafür entstehen andere Jobs. Ich glaube nicht, dass wir in Massenarbeitslosigkeit reinlaufen. Eine entscheidende Frage dürfte sein, wem gehören eigentlich diese Algorithmen? Und wer hat das Eigentum an den Daten, mit denen diese Algorithmen angelernt werden? Wenn man sich das so historisch überlegt, dann wurden ja die Kenntnisse, mit denen man bestimmte Tätigkeiten ausgeführt hat, über Generationen immer weitergegeben und blieben sozusagen in der Hand derjenigen, die die Arbeit auch gemacht haben. Wenn ein Algorithmus zum Beispiel lernt, im 3D-Drucker Schuhe zu drucken, dann ist die Frage, auf welche Daten greift er da zurück und wie wird damit Gewinn generiert und wer profitiert danach? Sind das noch Leute, die Arbeitsplätze haben oder sind das einzig und allein die Firmen? Und da stellen sich eben Verteilungsfragen. Wie gesagt, mir geht es nicht darum zu sagen, dass das komplett anders ist als in vorherigen historischen Epochen. Aber es war ja zum Beispiel auch bei der ersten großen industriellen Revolution so, dass es Jahrzehnte gab, in denen sehr große Teile der Bevölkerung in bitterer Armut gelebt haben. Und es ist die Frage, ob wir sowas wieder durchleben wollen oder ob wir das durch politische Gestaltung vermeiden können.
Das ist richtig. Also ich vermute auch, dass keiner das will, dass wir ein neues Industrieproletariat erzeugen, wo die Kinder durch die Schornsteine kriechen müssen und zum Ausputzen da abkommandiert werden. Aber wenn Sie sagen, wem gehören die Algorithmen? Man könnte doch sagen, wem gehören die Produktionsmittel? Das war die klassisch-marxistische Vorstellung sozusagen. Ja. Auch da war es ja immer schon so, dass die jedenfalls in der modernen Klassengesellschaft die Produktionsmittel in seltensten Fällen in den Händen derjenigen waren, die sie bedient haben.
Genau.
Also neu scheint mir das eigentlich auch nicht zu sein.
Das stimmt, aber sie hatten oft ein Wechselspiel und ein notwendiges Zusammenspiel von Produktionsmitteln und den Fähigkeiten, die eben noch sozusagen in der Hand der Arbeitenden waren. Und da ist die Frage, ob das in Zukunft noch so sein wird, wenn das geistige Eigentum an den Algorithmen, die diese Fähigkeiten in Zukunft vielleicht abbilden sollen, wenn das dann auch noch auf Seiten des Kapitals, um jetzt Ihre marxischen Kategorien zu verwenden, liegt, was das dann für die Verteilung in der Bevölkerung insgesamt bedeutet.
Jetzt gibt's ja von Seiten dieser Alarmisten, zu denen Sie sich selber, glaube ich, jetzt nicht zählen, weil Sie eine Mittelposition beziehen, aber das können wir gleich noch konkreter ausführen. Zum Beispiel der Publizist Philipp Lohm, der sagt also, die Digitalisierung macht die Menschen abhängiger, unkreativer und ärmer. Und er sagt vor allem, ein wesentliches Problem sei, dass die Digitalisierung schneller voranschreitet, als die Gesellschaften sinnvoll darauf reagieren können. Ist das eine Diagnose, die Sie teilen?
Zunächst zu einem ersten Punkt der Kreativität. Man könnte sich auch ein positives Szenario vorstellen, wo sehr viel langweilige Routinearbeit nicht mehr von Menschen gemacht werden muss und dadurch gerade Raum und Zeit für kreative Arbeit wieder geschaffen wird. Also wenn es zum Beispiel in der Pflege so wäre, dass Roboter bei den rein körperlich anstrengenden Arbeiten unterstützen könnten, dann könnten Pflegekräfte vielleicht einfach mehr Zeit mit den zu pflegenden Menschen verbringen, könnten ihnen Geschichten vorlesen, sonst was. Das heißt, das ist auch wieder eine Frage der Gestaltung. Was dieses Thema der Geschwindigkeiten angeht, sehen wir im Moment ja eine sehr faszinierende Gleichzeitigkeit von ungleichen Geschwindigkeiten. Ein Problem, das ich da auf jeden Fall sehe, ist, dass viele Firmen, gerade im amerikanischen Raum, wo das auch einfach zur kulturellen DNA gehört, sehr stark voranpreschen und die Regulierungsprozesse in Europa aber eigentlich davon ausgehen, dass man erst den Rahmen schafft. In den USA ist das Modell, ist ganz vereinfacht ja eher gesagt, die Firmen dürfen erstmal machen und wenn irgendwas nicht läuft, dann werden sie vor Gerichten verklagt. In Europa, auch wieder ganz pauschal vereinfacht, ist das Denkmodell eher, die Politik muss erstmal den Rahmen setzen. Wenn jetzt aber amerikanische Firmen in den europäischen Markt kommen, dann hat man eben diese schwierigen Zeitverhältnisse, dass man den Eindruck hat, die Politik kommt nicht hinterher. Andererseits ist es ja so, dass gerade auf Ebene der EU doch auch einiges passiert, was den Pessimisten so ein bisschen Unrecht gibt. Also die Datenschutzverordnung, auch die Versuche, wenn auch bislang leider nur Versuche, die Besteuerung großer internationaler Unternehmen zu verbessern. Da passieren durchaus Dinge. Ich würde mir auch wünschen, dass es schneller geht, aber es ist nicht so, dass gar nichts passiert.
Was glauben Sie denn, was für Berufe werden da wegfallen? Da gibt es ja Studien, ich habe ein paar Mal mir genauer angesehen, die sind zum Teil auch alarmistischer Natur. Da sagen manche, bis zu 47% aller Berufe könnten durch Computer ersetzt werden. In den nächsten 10, 20 Jahren kalkulieren die meisten. Von McKinsey gibt es da so eine Vorstellung, innerhalb der kommenden 10 Jahre, sagen die sogar, können 40% aller Stellen wegfallen. Wie valide halten Sie denn diese Untersuchungen?
Man muss sich sehr genau anschauen, was da eigentlich untersucht wird. Oft geht es ja eher darum, dass einzelne Tätigkeitsbereiche von Berufen wegfallen, aber nicht unbedingt darum, dass ganze Berufsgruppen komplett überflüssig werden. Wenn Computerprogramme Dinge übernehmen, dann muss auch irgendjemand diese Daten generieren und die Programme damit füttern, dann muss irgendjemand überwachen, ob die Programme sinnvoll arbeiten. Und bei den allermeisten Tätigkeiten geht es ja irgendwann auch darum, wieder mit Menschen zu interagieren, sei es im Verkauf, sei es in der Vermittlung von Inhalten. Und es gab so vor 5 Jahren vielleicht schon so eine große Panikwelle, dass die Universitäten überflüssig würden, weil die Studenten alle
E-Learning,
solche MOOCs im Internet anschauen würden. Genau, E-Learning, also Online-Videokurse. Aber de facto ist es so, dass wir eher sehen, dass es eine ganz friedliche Koexistenz gibt. Es gibt weiterhin Präsenzveranstaltungen, es gibt teilweise Ergänzungen durch Videos, gerade bei den Massenveranstaltungen in den großen Fächern. Und diese Behauptung, dass es komplett die menschliche Lehre ersetzen würde, hat sich als komplett falsch erwiesen, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es nun mal was anderes ist, wenn ein Mensch vor einem steht und einem Inhalte vermittelt, als wenn das nur über digitale Inhalte passiert.
Ich glaube, Sie argumentieren in Ihrem Buch ja auch gegen so einen reduktionistischen Arbeitsbegriff.
Ja, auf jeden Fall.
Dass man also nur davon ausgeht, es geht sozusagen um den Transport von Fähigkeiten oder Kompetenzen und die menschliche Seite wird gewissermaßen ausgeblendet. Was Sie jetzt sagen, ist ja ein Beispiel dafür, dass etwa in der Lehre oder in der Pflege eben diese emotionalen Dinge, die zwischen Menschen auch passieren und die ja gerade wahrscheinlich in der Bildung eine große Rolle spielen, weil man sich doch gerne an jemand orientiert, auch persönlich und nicht nur sozusagen abstrakt Wissen aufnimmt.
Ja, auf jeden Fall. Und was damit auch einhergeht, ist der Fokus auf der sozialen Natur von Arbeit. In vielen ökonomischen Modellen wird ja Arbeit wirklich rein als Kostenfaktor verstanden. Und in der ganzen Ratgeberliteratur, die es so gibt, ist der Fokus oft sehr stark auf der individuellen Selbstverwirklichung. Aber was wenig diskutiert wird, ist, in wie hohem Maß unsere Arbeit in sozialen Zusammenhängen steht und nur dann gut funktioniert, wenn wir mit anderen, die andere spezialisierte Aufgaben erledigen, gut interagieren können. Und in dem Sinne ist Arbeit ja auch ein Ort in der Gesellschaft, wo Leute aus den unterschiedlichsten Milieus, aus den unterschiedlichsten Weltanschauungen sich begegnen. Und wenn alle nur noch einsam vor ihren Computern sitzen würden und irgendwelche Klickarbeit erledigen würden, würde damit auch dieser soziale Raum der Arbeit wegfallen. Der hat sicher nicht nur schöne Seiten, ich will da gar nicht naiv sein, aber es ist einfach ein Ort, wo Gesellschaft sich trifft. Und als solche sollten wir Arbeit auch verstehen und uns fragen, wie kann das aufrechterhalten bleiben?
Ja, und was haben Sie denn da für Antworten, wie wir dies aufrechterhalten können? In dem Buch diskutieren Sie das ja auch. Also wenn wir über die großen Firmen sprechen, da ist etwa die Forderung, die sollen auch demokratisiert werden. Was heißt das konkret?
Ja, ganz konkret würde es heißen, dass die Arbeitenden bei wesentlichen Entscheidungen über die Ausrichtung der Firmen mitreden dürften. Es geht nicht darum, Hierarchien komplett abzuschaffen. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Aber wir haben ja auch in der Politik Hierarchien. Aber diejenigen, die Machtpositionen haben, müssen sich vor denjenigen, über die sie diese Macht ausüben, rechtfertigen und müssen sich zur Wiederwahl stellen, müssen erklären, was sie tun. Und ich denke, von der rein abstrakten Theorieebene her müsste man dieses Prinzip auch auf Firmen anwenden. Wenn jemand Macht über andere hat, muss diese Person rechtfertigen, wieso sie diese Macht so und so ausübt. Und ein Modell dafür wäre, dass Chefs gewählt werden. Andere Modelle sind repräsentative Modelle. Also wir haben ja in Deutschland schon Mitbestimmung, aber immer so, dass die Mehrheit noch auf Seiten der Kapitaleigentümer liegt. Es gibt in letzter Zeit in der philosophischen Debatte sehr viele interessante Vorschläge, wie man das ändern könnte, dass es wirklich diejenigen, über die die Macht ausgeübt wird, sind, die dann auch entscheiden können, wer diese Macht ausübt.
Aber ist es nicht ein bisschen, ich sage mal, blauäugig, wenn man jetzt glaubt, dass der Chef, also der meistens ja dann oder in vielen Fällen auch Eigentümer ist?
Ja, sei es als vorsichtig, auf
die Firmenstruktur an, okay, aber er kann zumindest, ich sage mal, einen großen Teil des Aktienkapitals besitzen. Er ist jetzt vielleicht nicht der Alleinbesitzer, aber die gibt es ja auch. Ne? Warum sollte der sagen, naja, also meine Arbeiter, die können jetzt über meinen Lohn bestimmen, obwohl doch mir die Firma gehört?
Naja, wenn Sie von einem Kleinunternehmer mit einer Handvoll Angestellten ausgehen, ist die Situation auch eine sehr andere, als wenn sie von einer großen Aktiengesellschaft ausgehen. Ich würde nicht behaupten wollen, dass wir da ein Modell für alle fahren sollten. Aber gerade bei großen Firmen ist es ja so, dass das Management eigentlich im Auftrag der Eigentümer handelt. Die Eigentümer sind Aktienbesitzer, die können, wenn ihnen das, was das Management macht, nicht passt, ihre Aktien einfach verkaufen. Die Angestellten, heißt es dann immer, können ja ihren Job wechseln. Aber den Job zu wechseln ist oft sehr viel schwieriger, als ein Aktienpaket zu verkaufen. Das heißt, dieses Argument, dass die einen da auf Exit, wie es heißt, setzen könnten und die
auf
anderen
was? Exit.
Exit.
Ach so, ja.
Das ist ziemlich abstrakt und hat überhaupt nichts mit der soziologischen Realität zu tun. Und vielleicht ist es blauäugig, aber vor 500 Jahren war es auch blauäugig oder klang es sicher auch blauäugig, Demokratie im politischen Bereich zu fordern. Ich denke, wenn man sich wirklich überlegen will, wo könnte es in Zukunft positiv hingehen, dann muss man auch mal Vorschläge auf den Tisch legen, die heute vielleicht noch utopisch klingen. Denn wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir immer in den derzeitigen Zuständen gefangen.
Sie diskutieren in dem Buch aber auch noch ein anderes Thema, was im Augenblick eine große Popularität hat, das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Da wäre es gewissermaßen so, dass die Arbeitswelt sich dadurch verändert, dass eben, wenn Jobs wegfallen, zumindest die Leute mit diesem gesicherten Grundeinkommen also nicht in die existenzbedrohliche Situation geraten. Aber dieses Modell ist sehr umstritten. Da gehen die Fronten, wenn ich das richtig sehe, quer durch alle Parteien. Das wird zum Teil von Linken befürwortet, es wird von Gewerkschaften aber abgelehnt. Deshalb will ich Sie fragen, was halten Sie von dieser Idee?
Ja, das Problem ist, dass es nicht die eine Idee gibt, sondern sehr unterschiedliche Modelle, wie das ausgestaltet würde. Und ein Teil dieser Konflikte und Kontroversen, die Sie gerade beschrieben haben, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass die Leute ganz unterschiedliche Dinge damit meinen. Um überhaupt ein sinnvolles Modell zu sein, müsste ein bedingungsloses Grundeinkommen ja eine gewisse Höhe haben, damit man wirklich davon auch leben könnte. Also wenn Sie von nur ein paar hundert Euro leben, in einer Stadt wie München zum Beispiel, ist das ja unrealistisch. Ich persönlich glaube, dass das ein Baustein einer zukünftigen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sein kann, aber es sollte nicht der einzige sein. Denn mit dem Recht auf Grundeinkommen haben Sie zwar das Recht und die Möglichkeit, eine Firma zu verlassen, aber Sie haben noch nicht die Möglichkeit, dann auch wieder gute Arbeit, Arbeit, wo Sie auch Mitbestimmungsrechte haben, zu finden. Das heißt, dann haben Sie die Wahl zwischen schlechter Arbeit oder gar keiner Arbeit. Und sehr viele Menschen würden ja gerne gute Arbeit finden, die eben so ausgestaltet ist, dass sie ihren Interessen und Talenten entgegenkommt, dass sie vielleicht auch gewisse Flexibilitäten hat, was ja mit digitalen Technologien eigentlich viel leichter umsetzbar wird. Das heißt, diese Frage danach, welche Arten von Arbeit, wie strukturierte Arbeit steht den Leuten denn zur Verfügung, die halte ich für mindestens so wichtig wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und vielleicht müsste es auch gar nicht bedingungslos sein, denn man könnte ja die Bedingungen einfach großzügiger ausgestalten. Also so, dass man zum Beispiel auch, wenn man von sich aus kündigt, trotzdem auf so ein Grundeinkommen zurückgreifen kann. Aber man müsste es nicht pauschal an alle auszahlen, sondern könnte dann gezielt denjenigen, die das über eine bestimmte Zeit hinweg brauchen, mehr auszahlen.
Frau Herzog, wir hören die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, von Johannes Brahms, die erste Cellosonate. Was verbinden Sie denn mit diesem Stück?
Ja, ich bin Hobbycellistin und für alle Hobbycellisten ist das ein Stück, das man, glaube ich, unglaublich gerne spielt und in dem einfach sehr viel von dem, was das Cello als Instrument ausmacht, zum Ausdruck kommt. Also die Emotionalität, das ganze Spektrum an Farben, die so ein Cello hat, und deswegen mag ich diese Sonate unglaublich gern.
Gut, dann hören wir jetzt von Johannes Brahms die erste Cellosonate, Opus 38. Und zwar den Anfang des ersten Satzes mit der Cellistin Jacqueline Dupré, begleitet am Klavier von Daniel Barenboim, eine Aufnahme aus dem Jahr 1968. Das war von Johannes Brahms der Anfang des ersten Satzes der ersten Cellosonate, Opus 38, mit der Cellistin Jacqueline Dupré, begleitet am Klavier von Daniel Barenboim, eine Aufnahme aus dem Jahr 1968. Mitgebracht hat die Musik die Münchner Philosophin Lisa Herzog, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Frau Herzog, ich will die Frage nach der Rettung der Arbeit jetzt auch mal in eine persönliche Richtung bringen, denn jede Generation hat da andere Erfahrungen mit der Arbeitswelt gemacht. Wir haben schon gesagt, also in den 70er, 80er Jahren, da waren die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie noch stärker. Dann kam der Neoliberalismus als Idee auf und die rot-grünen Reformen, da hat sich viel getan. Der Kalte Krieg ist zu Ende. Wenn Sie mal erzählen, was für Sie persönlich jetzt in der Biografie, Sie sind 1983 geboren, wie sich da diese Erfahrung mit der Arbeitswelt dargestellt hat.
Ja, ich glaube, für meine Generation ist nicht untypisch, dass es in den Köpfen so eine Zweiteilung zwischen den sicheren und den interessanten Jobs gibt. Das ist jetzt natürlich polemisch zugespitzt, aber so die Vorstellung, naja, ich könnte irgendwie in öffentlichen Dienst mich verbeamten lassen mit Tätigkeiten, die jetzt vielleicht nicht so viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung haben, aber wo ich ein sicheres Einkommen habe, wo ich weiß, dass ich diesen Job vielleicht sogar ein Leben lang haben kann. Und auf der anderen Seite die eher riskanteren Jobs, das heißt im künstlerischen Bereich, im Medienbereich, wo man vielleicht auch selbstständig tätig ist oder nur befristete Verträge hat, die aber damit locken und es dann teilweise auch tatsächlich bieten, dass diese Jobs interessanter sind und man stärker auch die eigenen Interessen verwirklichen kann. Und gut, ich bin an der Uni, ich habe noch keine Dauerstelle, das heißt, ich hänge immer noch so ein bisschen in dieser Befristungsschleife. Man hangelt sich dann so von Vertrag zu Vertrag, hofft immer, dass es irgendwie weitergeht. Das ist schon eine ziemliche Spannung in dem Sinne, dass man dann immer abwägen muss zwischen dem, was man selber an dem Job wichtig und richtig findet und was einen interessiert und wie stark man das verwirklichen kann und in welchem Maß man diese Dinge tun muss, die halt dazu führen, dass man dann den nächsten Vertrag bekommt, sei es Drittmittel, Publikationen, all diese Sachen. Das muss man in gewissem Maß tun, sonst kann man das Spiel nicht weiter mitspielen. Aber es kann einen auch ganz schön von dem ablenken, worum es bei Wissenschaft eigentlich gehen sollte.
Aber müsste man nicht sagen, diese Generation, der Sie angehören, die berühmten Millennials, also diejenigen, die zwischen 1980 und 1990 geboren sind, die haben eigentlich einen großen Vorteil gegenüber vorangehenden Generationen, weil sie von der Demografie begünstigt werden. Denn die Babyboomer, die gehen also bald in Rente, die 68er, die sind schon in Rente gegangen. Also wir haben diesen großen Mangel an Arbeitskräften, über den wir auch vorher mal kurz gesprochen haben. Deshalb arbeitet sozusagen die Demografie eigentlich für diese Generation. Die muss sich nicht mehr so viel Sorgen machen, dass sie einen Arbeitsplatz findet, dass sie arbeitslos wird, wie das früher vielleicht der Fall war.
Naja, da gab es ja immer wieder Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Es kommt sehr stark auf die Tätigkeitsbereiche an. Natürlich gibt es Bereiche, wo man sofort einen Job finden würde, aber es ist die Frage, ob das ist, was man machen will, auch wie gut die Bezahlung in diesen Bereichen ist. Theoretisch müsste es ja so sein, dass in Bereichen, in denen der sogenannte Fachkräftemangel herrscht, die Löhne auch hochgehen.
Ja, das wäre Ökonomie, facto, ne? Liberale Ökonomievorstellung, Angebot und Nachfrage.
Das ist ein ökonomisches Modell, genau. De facto passiert das in vielen Bereichen, zum Beispiel in der Pflege nicht, wo man sich dann auch wieder fragen kann, wie gut sind eigentlich diese ökonomischen Modelle. Das heißt, in manchen Bereichen ist es immer noch so, dass es zu viele Leute und auch zu viele gute Leute gibt, die auf bestimmte Positionen kommen wollen. Und dann können die Arbeitgeber in diesen Bereichen entsprechend auch schlechte Konditionen anbieten.
Jetzt würde ich ganz gerne mal noch etwas mehr erfahren über Ihre Herkunft. Sie sind in Nürnberg aufgewachsen, wenn ich
nicht
das richtig sehe.
Nicht aufgewachsen, geboren.
In Nürnberg geboren. Und dort aufgewachsen?
In verschiedenen Orten in Nordbayern.
In Nordbayern.
Ziemliche Käfer.
Also das würde uns zu der Frage führen, wie sah denn da die Arbeitswelt aus, auch vielleicht von der Elternseite? Denn es sind ja womöglich Erfahrungen, die Sie auch dazu gebracht haben, sich mit dieser Thematik irgendwie auseinanderzusetzen. Man hat ja da Anschauungsbeispiele gewissermaßen aus der eigenen Biografie.
Naja, ich habe um mich herum, auch in der eigenen Familie, schon sehr viel die klassischen, ja, bis heute ja eigentlich sehr verbreiteten Modelle erlebt, dass der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau Teilzeit, wenn überhaupt, und ansonsten sich um Haus und Kinder kümmert. Was mit den Anforderungen und Erwartungen meiner Generation an Geschlechtergleichheit nicht mehr so wirklich vereinbar ist, obwohl viele dann wieder in solche Muster zurückfallen, wenn Kinder kommen, weil die Strukturen sich noch sehr wenig geändert haben. Insofern würde ich das nur bedingt als Vorbild oder positiven Einfluss betrachten in der Hinsicht. Was ich als positiv empfunden habe und wo sich meine Generation vielleicht eine Scheibe abschneiden kann, ist, dass es schon so war, dass Arbeit nicht das ganze Leben war und dass auch klar war, am Wochenende ist auch mal frei, trifft man sich mit Freunden, gibt es einfach andere Dinge im Leben. In meiner Generation gibt es ja auch ziemlich viele Workaholics und zeitweise war ich da auch, glaube ich, ziemlich in Gefahr. Aber da kam dann immer wieder die Erinnerung daran, nee, es gibt ja auch noch andere Dinge und man macht was mit der Familie, mit Freunden, mit Bekannten in der Nachbarschaft. Und das ist auch ein wichtiger Teil des Lebens.
Was waren denn da so Lektüre-Erfahrungen, die Sie dazu gebracht haben, sich mit dieser Thematik, also Philosophie, Arbeit, Zukunft der Arbeit auseinanderzusetzen? Also es hat ja jede Generation vielleicht so gewisse Klassiker, die man gelesen hat, die 68er, die haben vielleicht die Frankfurter Schule gelesen. Die Generation Golf, die hat sich dann schon wieder weniger dafür interessiert. Aber ich weiß nicht, gibt es da für die Millennials irgendwie so eine Art Leseliste, die alle gern irgendwie hinter sich gebracht haben?
Kann ich so nicht sagen. Und ich bin auch nicht direkt zum Thema Arbeit gekommen, sondern ich habe ja zunächst Philosophie und Ökonomie studiert. Und mich dann lange mit Märkten, mit der Ideengeschichte von Märkten und so beschäftigt. Eine Sache, die für mich schon sehr prägend in dem Sinne, dass es mich sehr beeindruckt hat, war, ich habe als Kind an der tschechischen Grenze den Unterschied zwischen dem ländlichen Bayern und dem ländlichen Tschechien erlebt. Nach der Grenzöffnung und diese Tristesse dieser komplett grauen Dörfer auf tschechischer Seite, die sich dann aber auch nach und nach verändert hat und wo das alles aufgebrochen ist und sozusagen farbiger wurde, das hat mich, glaube ich, zu einer lebenslangen Skeptikerin bezüglich planwirtschaftlicher Modelle gemacht, so wie sie dort gelebt wurden. Und das trennt mich vielleicht von manchen anderen Philosophinnen und Philosophen, die das nicht so anschaulich erlebt haben und irgendwie der Meinung sind, das könnte man doch noch besser umsetzen. Ich will das gar nicht kategorisch ausschließen, aber es war schon irgendwie sehr eindrücklich zu sehen, diese Variante der Planwirtschaft, das sollte nicht das Modell sein, auf das wir setzen.
Also als Sie Philosophie studiert haben, das war ja zunächst in München, glaube ich, ne?
Ja.
Und dann später in Oxford. Was waren denn da in der Zeit für Sie so theoretische Einflüsse? Denn es gibt ja die Konjunkturen auch innerhalb der Philosophie, also die neomarxistische Lehre, die ist jetzt heute nicht mehr so weit verbreitet, die ganzen Theorien aus der Frankfurter Schule etwa, dann unterscheidet sich es zum Teil sehr stark von einer Stadt zur anderen, also was für philosophische Strömungen da gelehrt werden, denn es war ja vielleicht auch eine bewusste Entscheidung, dass Sie nach München gingen und ich sage mal nicht nach Berlin.
Nach München hat es mich verschlagen, weil ich ein Stipendium bekommen habe, das hier in München ansässig war. Ich habe mich da nie so sehr von Strömungen, die gerade in Mode waren, beeinflussen lassen, sondern ich habe versucht, bin, glaube ich, kläglich gescheitert, irgendwie alles zu lesen und man versucht halt irgendwie möglichst viel abzudecken. Wer auf mich einen ziemlich prägenden Einfluss hatte, und es fing in München auch schon an, war Hegel, im Positiven wie im Negativen. Also wenn man versucht, Hegel zu verstehen, dann stellen sich sehr viele systematische Probleme der Philosophie an diesem Denker. Und das schult, glaube ich, schon auch den Geist, dass man bestimmte Muster dann in anderen Denkern auch wiedererkennt. Über Hegels politische Philosophie habe ich dann ja auch im Vergleich zu Adam Smith meine Doktorarbeit geschrieben. Und diese Frage nach den sozialen Strukturen, in denen Menschen leben, als so ein gewisses Gegengewicht zu diesem, ja, in Anführungszeichen neoliberalen Hyperindividualismus, das habe ich aus Hegel mitgenommen und das prägt mich, glaube ich, bis heute.
Und dann sind Sie irgendwann nach Oxford gegangen und haben dort die Promotion in Oxford abgeschlossen. Das ist natürlich auch ein Wechsel von der deutschen Gesellschaft in die britische Gesellschaft. Also Thatcher, Reagan, das war diese Zeit, wo der Neoliberalismus, man kann ja fast sagen, gewütet hat in England. Also Thatcher wollte ja die Gewerkschaften zerschlagen. Die sagte sowas wie Gesellschaft gibt es gar nicht, sondern es gibt nur lauter Einzelne. Also wie haben Sie dann dort dieses andere Milieu, mit dem wir bis heute zu tun haben, bis zu der Brexit-Entscheidung, womöglich als Spätfolge, wie haben Sie das erlebt? Oder wenn man da auf dem Campus ist, kriegt man da gar nichts mit?
Also Oxford ist eine totale Blase. Und Oxford ist strukturell gesehen eine Blase, die zur Oberschicht gehört. Das betrifft vor allen Dingen die Bachelor-Studierenden. Ich bin ja vor allen Dingen für Master und Promotion rübergegangen, vorher mal als Visiting Student kurz. Und dieses Milieu der Doktoranden ist dann sehr international. Aber man bekommt natürlich schon mit, was für eine unglaublich starre Klassengesellschaft England bis heute ist. Also wenn man dann erlebt, dass zum Beispiel die Angestellten des Colleges auf dem Gehsteig ausweichen, wenn Studierende auf sie zukommen, weil sie wirklich irgendwie verinnerlicht zu haben scheinen, dass sie irgendwie die Angestellten sind und die anderen sind eben die, ja, die Herrschaften. Das ist schon prägend. Ich habe auch dann oder davor sogar noch als Au-pair 2 Sommer in einer englischen Familie gearbeitet, habe das da auch nochmal von innen erlebt. Diese Gewerkschaftsmilieus, die Thatcher zerschlagen hat, sind ja sehr viel stärker in Nordengland. Und dort ist es bis heute, glaube ich, ein ganz großes Trauma, das so stark zerstört wurde, dass es da solche Kämpfe gab. Südengland ist da die Insel der Seligen. Und ich meine, zum Brexit kann man insofern die Brücke schlagen, als man sich, wenn man Oxford von innen erlebt hat, sehr gut erklären kann, wieso bestimmte Politiker, Boris Johnson oder so, so agieren, wie sie agieren, nämlich weil sie den Rest der Gesellschaft überhaupt nicht verstehen, weil sie eben in so einer Blase leben.
Das ist dann schon fast jetzt ein Plädoyer für die deutsche Massenuniversität, die sich mitten in den Städten abspielt und wo diese ganzen schönen Privilegien, die man da in Oxford hat, eben unbekannt sind. Wir müssen dieses Thema aber jetzt mal beiseite lassen, denn wir hören das zweite Musikstück, was Sie mitgebracht haben. Und zwar ist es ein Song von Amy MacDonald, den Song This Is Life. Warum dieser Song?
Also ich höre ja sehr viel Klassik und Jazz und das ist mal ein Gegenbeispiel, ich gehe oft in der Früh joggen und in dem Song geht es ja darum, dass die wilde Partys machen und dann irgendwie von einer Stadt zur nächsten ziehen. Ich habe nicht so wilde Partys gemacht, aber so als Postdoc ist man ja auch sehr viel unterwegs, auf Konferenzen und für Vorträge und so. Das heißt, so dieses Gefühl, ständig woanders zu sein, das hat mich irgendwie begleitet und dann habe ich oft in der Früh diesen Song gehört und andere Songs von ihr und bin durch die Städte, in denen ich gerade war, joggen gegangen, um wenigstens noch so ein bisschen zu sehen, wo ich da jetzt eigentlich gerade bin.
Dann hören wir von Amy MacDonald den Song This Is Life aus dem gleichnamigen Album, eine Aufnahme aus dem Jahr 2007. This is a life, and you wake up in the morning and your head feels what's the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels what's the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels what's the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first was the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Das war von Amy MacDonald der Song This Is Life aus dem gleichnamigen Album, eine Aufnahme aus dem Jahr 2007. Mitgebracht hat die Musik die Münchner Philosophin Lisa Herzog, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Frau Herzog, ich will nochmal auf eine Station Ihrer beruflichen Karriere zurückkommen, nämlich Frankfurt. Sie haben sich dort in den Jahren 2013 bis 2016 ungefähr aufgehalten. Dieser Ort Frankfurt ist ja berühmt in der Philosophie für die sogenannte Frankfurter Schule. Es war also diese, ich sage mal jetzt abgekürzt, neomarxistische Strömung, die wir vor allem verbinden mit den Namen Horkheimer und Adorno und dann jetzt in der Gegenwart natürlich sehr stark mit Jürgen Habermas, der vermutlich der bekannteste deutsche Philosoph ist, jedenfalls international. Diese Frankfurter Schule, bei der waren Sie ja irgendwie sozusagen um die Ecke. Jetzt ist die Frankfurter Schule aber natürlich in einer bestimmten Generation vor allem rezipiert worden, zu der Sie nicht gehören, weil Sie sind ja 1983 geboren. Deshalb interessiert mich natürlich sehr stark, ob diese Tradition des Denkens für Sie eigentlich noch eine bedeutende Rolle gespielt hat.
Ja, ich glaube schon. Und zwar besonders der Aspekt, kritische Sozialforschung und Philosophie zu verbinden. Das wird ja heutzutage sehr selten gemacht, dass Philosophen empirisch arbeiten oder empirisch arbeitende Soziologen dann auch sich mit philosophischen Konzepten beschäftigen. Und in Frankfurt versucht man das zumindest teilweise noch. Und für meine Habilitation habe ich mich mit Ethik in großen Organisationen beschäftigt und habe da sehr schnell festgestellt, ich könnte jetzt da Organisationssoziologie, sonst was lesen, aber ich muss irgendwie die subjektive Innenperspektive verstehen und habe dann selber auch angefangen, Interviews mit Praktikern und Praktikerinnen zu machen, wie sie die moralischen Herausforderungen im Alltag erleben. Und das ist methodisch gesehen sehr nah an den Ursprüngen des Frankfurter Denkens. Heutzutage ist Frankfurt vielfältiger, es gibt da sehr unterschiedliche Strömungen, es gibt noch so einen Kern der alten Frankfurter Ideen, es gibt auch eine stärker angelsächsische Strömung, auch französische Einflüsse. Insofern habe ich sehr genossen, da an einem Ort zu sein, wo diese Vielfalt an Schulen und Traditionen präsent war.
Jetzt war ja Ethik ein Bereich, mit dem die Frankfurter Schule nicht besonders berühmt geworden ist. Denn eigentlich geht es ja in der kritischen Theorie um Gesellschaftsveränderung. Und man sagt, durch ethische Interventionen allein, also durch moralisches Handeln allein, lassen sich die Strukturen nicht verändern. Sondern es gibt bestenfalls, wenn man so will, also eine negative Ethik könnte man das vielleicht nennen. Also mir fällt ein von Adorno die Minima Moralia, also sozusagen, was ist alles zu vermeiden, was kann man nicht, was sollte man eher nicht tun. Aber im Sinne dessen, dass die Gesellschaft vor allem umgestaltet werden soll, fällt sowas bei Ihnen auf fruchtbarem Boden?
Absolut.
Oder ist es mit moralischen Appellen eben getan?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich wollte verstehen, wieso es uns so schwer gelingt, bestimmte wirklich auch sehr minimalistische Moralstandards im derzeitigen Wirtschaftssystem einzuhalten. Also so ein Prinzip wie das Nichtschädigungsprinzip, dass man keine unschuldigen Dritten schädigt. Das wird ja in unserem Wirtschaftssystem ständig verletzt. Und die Frage ist, warum? Das sind ja keine bösen Menschen, die da Tag aus Tag ein in irgendwelche Firmen gehen, sondern das sind sehr stark diese Strukturen. Und was ich dann in diesem Buch versucht habe zu machen, ist, dass ich von den Herausforderungen für die Einzelnen eben das Nichtschädigungsprinzip ernst zu nehmen, von der Mikroebene auf die Mesoebene und dann auf die Makroebene der gesellschaftlichen Veränderungen komme. Also, wie müssten Unternehmen und Organisationen gestaltet sein, damit Individuen nicht Gefahr laufen, ständig solche minimalen Moralstandards zu verletzen oder da Mittäter, vielleicht auch unwissende Mittäter zu sein. Und deswegen ist der letzte Teil meiner Habilitation dann wirklich auch über gesellschaftliche Strukturveränderungen, vor allen Dingen eben hin zu dem, was ich auch in dem deutschen Buch Rettung der Arbeit diskutiere, nämlich wie könnten wir die Wirtschaft letztlich demokratischer gestalten.
Ist es dann eigentlich noch im Rahmen einer kapitalistischen Gesellschaft vorstellbar, wenn wir, ich sage jetzt wieder mit den alten Herren, marxistisch oder neomarxistisch gedacht, davon ausgehen, dass eben die grundlegenden Strukturen des Kapitalismus darauf beruhen, dass es ein Ungleichgewicht zwischen eben den Besitzern der Produktionsmittel und den Arbeitern gibt und dass dadurch einfach sozusagen systematisch diese soziale Ungleichheit immer wieder neu generiert wird?
Nee,
müssen wir nicht in ein anderes gesellschaftliches System ausweichen? Das war ja die Frage, die sich die kritischen Theoretiker immer gestellt haben, und der Begriff Sozialismus steht ja bis heute sozusagen im Raum, auch von Seiten der Frankfurter Schule. Axel Honneth, mit dem Sie auch zusammengearbeitet haben, hat sich ja darüber erst kürzlich nochmal Gedanken gemacht.
Ja, mein Hauptanliegen ist, dass das System demokratisch ist. Und ein System kann nicht demokratisch sein, wenn alle Macht letztlich beim Kapital liegt und die demokratischen Strukturen nur irgend so ein Überbau sind. Auch Sozialismus kann demokratisch oder nicht demokratisch sein. Das heißt, meine Frage wäre zuerst, wie können wir sicherstellen, dass es genuin demokratische Entscheidungen sind, durch die die Rahmenordnung für das Wirtschaftssystem gestaltet wird? Und was dann innerhalb dieses Wirtschaftssystems passiert, da kann man dann sich funktional anschauen, wo brauchen wir Privateigentum, wo brauchen wir Gemeinschaftseigentum, welche Formen von Hierarchien sind legitim, weil sie wichtige Zwecke erfüllen, welche auch nicht. Also ich würde von wirklich einem ganz starken Primat der demokratischen Politik ausgehen. Und dann kommt es darauf an, wie sich das Kapitalismus und Sozialismus im Einzelnen definieren. Aber das wäre für mich die wichtigste Frage.
Glauben Sie, dass da ein gesellschaftliches Umdenken im Gange ist? Denn wir haben ja davon gesprochen, dass lange Zeit eben dieses neoliberale Denken sehr stark auf dem Vormarsch war. Jetzt sind inzwischen ja einige Dinge passiert. Also die berühmteste vielleicht die Finanzkrise 2008, wo dieses ganze wirtschaftliche System gewissermaßen am Abgrund stand und nur durch starke politische Interventionen, also durch Staatseingriffe überhaupt stabilisiert werden konnte. Sind da inzwischen die Weichen in den Köpfen der Leute anders gestellt? Glauben Sie, dass so Ideen eben wie verstärkte demokratische Kontrolle, mehr Solidarität, mehr Gemeinsinn, dass das auf dem Rückweg gewissermaßen ist?
Ich sehe Anzeichen für Hoffnung. Ich sehe aber auch, dass es sicher viele Gegenkräfte gibt und dass das letztlich, glaube ich, noch ganz harte Diskussionen sind, die geführt werden müssen. Und man kann die nicht führen, ohne auch die Frage zu stellen, welche Theorien, welche Ideen dienen auch letztlich welchen Interessen. Das muss man da immer mitdenken. In dem Sinne bin ich da sehr marxistisch geprägt, wenn man so will. Was wir sehen, ist, dass bestimmte wirtschaftliche Vorstellungen vom angeblichen freien Markt, auch wenn es dann eigentlich Monopole sind und so, sehr hochgehalten werden Und das dient natürlich denjenigen, die im Status quo bestimmte Macht und privilegierte Positionen haben. Und wenn wir dagegen ankämpfen wollen, müssen wir, glaube ich, wirklich diese Ideen hinterfragen, müssen klar machen, es ist nicht so einfach, wie viele dieser Theorien behaupten. Es gibt auch Alternativen, also eben zum Beispiel genossenschaftliche Modelle. Und es scheint eigentlich eine große Sehnsucht danach zu geben, nach dem Neoliberalismus wieder neue Ideen zu sehen. In der politischen Philosophie gibt es da, glaube ich, eine ganze Menge an Vorschlägen, aber die Übersetzung in den öffentlichen Diskurs, die muss noch stärker passieren.
Ist das auch ein Plädoyer dafür, dass das im europaweiten Maßstab stärker passieren muss? Denn viele dieser Ideen, die lassen sich nationalstaatlich gar nicht mehr so leicht durchsetzen, weil die Gesetzgebung international geworden ist oder eben weil die Machtverhältnisse so sind, dass die großen Konzerne ja gar nicht mehr in nationalstaatlichen Rahmen kontrollierbar sind. Also wenn wir jetzt etwa auf die Steuervermeidung schauen, die berühmte, die großen Konzerne, also ja, im großen Maßstab betreiben und dadurch viel Geld der Gemeinschaft entziehen. Also wenn Sie sich da zur Europafrage mal äußern, ist das eigentlich ein geteilter Konsens unter Leuten, die so denken wie Sie? Denn wir müssen ja sehen, dass es sehr viel Widerstand jetzt im Augenblick dagegen gibt und die Leute wieder sich sehnen nach dem Nationalstaat als dem Hort der sozialen Sicherheit auch.
Ja, aber wenn man dann fragt, warum sehnen sie sich denn nach dem Nationalstaat, dann wäre eine mögliche Antwort, dass sie die EU eben nicht als einen Raum empfinden, wo auch die Rechte der Einzelnen, die nicht reich und privilegiert und mächtig sind, geschützt werden. Also die Arbeitnehmerseite auch stärker betont wird. Und möglicherweise wäre das wirklich auch die Strategie, mit der man die EU davor bewahren kann, dass sie jetzt immer mehr zum Angriffspunkt nationalistischer Politik wird und dann möglicherweise wirklich in ihrer Substanz gefährdet wird, dass man sagt, Europa muss wirklich für die Masse der Bevölkerung auch funktionieren. Man muss selber sehen, dass Europa versucht, hier ein Gegengewicht gegen die globalen Firmen zu schaffen und dass durch Europa auch verhindert werden kann, dass die Einzelnen sich nur noch so als Bälle im Spiel dieser weltwirtschaftlichen Prozesse sehen, sondern dass es möglich ist, auch politisch zu gestalten.
Ist das ein Plädoyer zum Beispiel für eine europäische Sozialversicherung? Das ist ja eine Idee, die umgeht. Oder für einen europäischen Finanzminister. Auch natürlich für die Grundfrage, wie wird die Solidarität finanziell zwischen diesen Ländern geregelt? Denn da gibt es ja große Vorbehalte, vor allem von den Deutschen, die immer dann befürchten, die anderen Länder wollen ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen. Also das berühmte Problem der sogenannten Transferunion. Ist das etwas, was dann unvermeidlich ist, wenn wir diese soziale Gerechtigkeit stärker im Blick haben und müssen die Deutschen dann endlich auch mal aufhören, immer zu schreien, ja, es geht um ihr eigenes Geld.
Also die Deutschen sollten vor allen Dingen auch sehen, wie stark sie davon profitieren, dass es diese europäischen Binnenmärkte gibt. Und ja, ich denke, eine europäische Sozialversicherung ist langfristig der Weg, den wir wahrscheinlich einschlagen sollten. Man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass die Sozialversicherungssysteme der europäischen Länder unterschiedlich strukturiert sind. Muss ich überlegen, wie könnte das dann konkret ausgestaltet sein? Lässt man die nationalen Systeme erstmal laufen und hat aber Ausgleichszahlungen zwischen den Ländern oder führt man wirklich auf europäischer Ebene was ein? Es müsste sicher an die jeweiligen regionalen Lebenshaltungskosten angepasst werden. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob da nicht in der jüngeren Generation die Bereitschaft und auch das Bewusstsein dafür, dass in einer globalisierten Welt Europa wirklich zusammenhalten muss, auch steigt.
Also in Ihrer Generation würden Sie sagen, ist das Bewusstsein da?
Das sind keine empirischen Zahlen, das ist mein persönlicher Eindruck. Aber dadurch, dass man auch einfach stärker wahrnimmt, es gibt da China, es gibt Russland, die USA verfolgen möglicherweise inzwischen sehr andere Ziele. Einzelne Länder werden es unglaublich schwer haben, noch irgendetwas durchzusetzen. Das heißt, wir müssen die Europäische Union stärken und wir müssen uns fragen, wie kann diese Europäische Union mehr sein als ein gemeinsamer Markt und kann eben auch Solidarität verwirklichen.
Ja, und das würde dann auch heißen, dass notfalls der Deutsche auch mal ein bisschen was von seinem Geld abzweigen muss.
Nachdem er vorher das Geld unter anderem dadurch verdient hat, dass er auf den ganzen europäischen Märkten aktiv sein kann, fände ich das, glaube ich, schon vertretbar.
Vielen Dank, dass Sie heute Zeit hatten für dieses Gespräch. Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit der Münchner Philosophin Lisa Herzog. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack, bittet aber Frau Herzog noch die letzte Musik anzusagen, die sie mitgebracht hat. Es ist ein Stück von Schostakowitsch. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt?
Ja, das ist eins der tollsten Stücke in der Streichquartettliteratur überhaupt. Ich habe das schon mitgespielt und das ist einfach unglaublich, wie hier mit nur 4 Instrumenten ein fast orchestraler Klang und eine unglaublich intensive Emotionalität zum Ausdruck kommen. Das ist das 8. Streichquartett in C-Moll, Opus 110, der 2. Satz daraus in einer Aufnahme mit dem Borodin-Quartett aus dem Jahr 1978.